Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Und bei einigermaßen sommerlichem Wetter haben wir uns, weil es ein bisschen ruhiger ist, doch hinten reingesetzt. Mein Gast heute ist Matthias Koog aus Oberneuland, hauptamtlicher Ortsamtsleiter.
Ja, moin und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, Herr Koog. Das war nicht von Anfang an klar mit dem hauptamtlichen Ortsamtsleiter, ne? Da hat sich so ein bisschen was entwickelt vor einigen Jahren.
Ja, das ist richtig. Also von den Anfängen war ich natürlich nicht ganz dabei. Mein Vorgänger hat das ja auf die Wege gebracht. Er hat ja versucht, auch der Senatskanzlei eben deutlich zu machen, dass die Pflichten und Aufgaben eines Ortsamtsleiters auch vor allem in einem wachsenden Stadtteil wie Oberneuland ja eben auch mehr und mehr werden. Und egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, die Pflichten sind ja die gleichen und die Wichtigkeit. Und dafür hat er sich dann eben eingesetzt, da natürlich noch mit den Gedanken in Zusammenarbeit vielleicht mit dem Ortsamt Borgfeld, die sich damals dagegen entschieden hatten. Genau, das war sicherlich im Vorlauf ein langer Prozess. Genau.
Und am Anfang war noch die Rede davon halbtags, ne?
Genau, das war am Anfang die Rede von halbtags, das ging aber beamtenrechtlich nicht.
Ach so, wenn man Beamter ist, dann ist man ein Vollzeitbeamter.
Man sagt genau, dann soll man vollumfänglich ein Einkommen oder Auskommen
nicht
haben.
Nicht, dass Sie damit das mal Post austragen müssen oder so ähnlich. Das war Ihnen aber nicht in die Wiege gelegt, ne? Sie haben einen anderen Werdegang.
Nein, ich habe einen ganz anderen Werdegang. Ich bin Sportfachwirt. Ich hab, wir haben auch lange in Passau gelebt. Damals da unsere Familie gegründet, die jetzt mittlerweile auf 3 Kinder angewachsen ist. 2 davon sind in Passau geboren. Wir sind dann nach Bremen zurückgekommen, weil uns das wieder in den Norden zurückgezogen hat. Genau.
Sie sind auch wenn Sie da gebirgsnäher waren, sind Sie doch im Herzen norddeutsch geblieben.
Wir sind Norddeutsche, ja, auch als Familie und ich sowieso sehr gerne. Wind und Wetter ist mir da lieber als Sonne und stickige Luft.
Sie haben dann erst bei Werder gearbeitet, ne?
Genau, ich habe fast 10 Jahre bei Werder Bremen gearbeitet, dort in der Verwaltung, Leiter allgemeine Verwaltung und Liegenschaften zum Schluss. Ja, hat sich auch so entwickelt, genau.
Habe ich mich gefragt. Spannend wird es ja in dem Moment Liegenschaft. Das Weserstadion ist ja auch eine Liegenschaft. Waren Sie damit zuständig?
Nein, damit hatte ich nichts zu tun. Ich hatte alles außerhalb des Profifußballs, alle Trainingsplätze, die in Werderhallen und sowas. Das war unter meinem Berät Weserstadion, das ist der Bremer Weserstadion GmbH. Und damit hatte ich nichts zu tun. Zum Glück vielleicht auch.
Weil das dann auch noch unüberschaubar war. Hat Werder viele Liegenschaften? Ist das ein großes Aufgabengebiet?
Ja, das war zu der Zeit ein großes Aufgabengebiet. Wir hatten ja 2 Werderhallen, einmal in der Hemelinger Straße und dann auch in der Pauliner Marsch zu den Trainingsplätzen dazugehört. Und ich habe dann ein großes Projekt von mir, was ich von Verwaltungsseite mit begleitet habe, ist der Bau der jetzigen Klaus-Dieter-Fischer-Halle am TÜV-Gelände. Das war so ein Projekt, was ich mit begleitet hatte, noch eine große dritte Halle, die Werder Bremen dann gebaut hatte.
Und sind Sie Werderaner im Herzen geblieben?
Ja, natürlich, ich bin Bremer und auch Werderaner, logisch.
Waren Sie am Sonntag im Stadion?
Nee, war ich nicht, ich war im Urlaub.
Alles klar. Zum Saisonabschluss nicht dabei gewesen?
Nein, wir haben die Pfingsttage im Allgäu genutzt bei Sonne.
Dann doch wieder in die Berge?
Ja, ab und zu mal.
Dann sind Sie nach Werder, fand ich auch relativ spannend, in den Hort gegangen, in den Sporthort von
Bremer Hockey Club.
Bremer Hockey Club.
Genau. Ja, es hat dann bei Werder großen Wandel gegeben. Es gab ja auch ökologische Gründe, dass sich Strukturen verändert haben und mein Aufgabenfeld dadurch so ein bisschen gebröckelt ist. Wie gesagt, seinerzeit, als ich die Trainingsplätze unter mir hatte, hatte ich die Zusammenarbeit mit damals Stadtgrün oder Umweltbetriebe Bremen, die für die Trainingsplätze zuständig waren. Alles, was ich an Einkäufen hatte für die Liegenschaften, Hallen und sonst irgendwas, lag natürlich dann auch bei mir. Und dann gab es Strukturwandel, es wurde zentraler Einkauf eingerichtet, die Trainingsplätze sind vom Umweltbetriebe Bremen weggegangen. Es wurde ein eigener Greenkeeper eingestellt und so bröckeln die Aufgabenfelder. Da ist ein bisschen luftleerer Raum entstanden und dann habe ich mich entschieden, nach Oberneuland zu gehen. Das ist ja unser Heimatverein. Da war diese Stelle eben Leiter Hort und auch ein bisschen Vereinsentwicklung frei. Und dann bin ich wieder in den Stadtteil gekommen sozusagen.
Was muss ich mir unter einem Sporthort vorstellen?
Wir haben bei der Betreuung nach der Schule angeboten in der Karl-Schurz-Straße und es war einfach darauf ausgerichtet, dass wir, das waren immer 3 Stunden, eine Stunde war dann Essen und Verpflegung, eine Stunde Hausaufgabenbetreuung und freies Spiel, wer jetzt keine Hausaufgaben auf hatte. Und dann sind wir über eine Stunde in die Turnhalle gegangen zum Sport, Spiel und Spaß.
Und in welcher Altersklasse ist das so?
Grundschule, 6 bis 10.
Ja. Und die Überlegung dahinter steckt, erstens Jungs und Mädchen was Vernünftiges anzubieten und zweitens auch die Vereinszugehörigkeit zu stärken?
Sicherlich ist das im nächsten Schritt in Gedanke, wobei das Einzugsgebiet jetzt Schwachhausen nicht vielleicht ganz typisch für den Bremer Hockey Club war, aber generell war erstmal die Idee, das sowas überhaupt zu implementieren und in Aussicht damals Karl Schurz, dass es vielleicht Ganztag werden könnte, gab es eh schon Gespräche, wie können Vereine mit Schulen auch zusammenarbeiten im Rahmen eines Ganztages, das ist zu der Zeit eben noch nicht dazu gekommen, haben wir das eben angeboten und das funktioniert einfach. Kinder wollen sich bewegen. Wenn man die in die Halle schickt und sagt, hier, wir bauen mal das auf oder das, ohne zu viel, was nur gemacht werden soll, freies Spiel, Kreativität, auch mal mit Matten oder sowas. Und die lieben das, die Kinder. Die wollen danach immer noch gar nicht nach Hause.
Das war gewinnbringend?
Ja.
Ja? Und dann stand so schön in einem Bericht, den ich über Sie gelesen habe, waren Sie 2017 irgendwann in der Beiratssitzung und das war so eine Art Initialzündung, ne?
Ja, was heißt Initialzündung? Es war tatsächlich eine Sitzung, wo es endgültig um die Gespräche ging und die Diskussion in der öffentlichen Sitzung, wie es weitergeht, also mit einem hauptamtlichen Ortsamtsleiter. Da war auch Borgfeld anwesend, die ja immer noch gesagt haben, wir können uns das noch nicht vorstellen und die hatten natürlich auch Sorge, dass ihr Ortsamt vielleicht geschluckt wird sozusagen, das waren die Sorgen. Und ich bin nur abends nach Hause gekommen und hatte meiner Frau dann erzählt, dass Oberneuland vielleicht einen hauptamtlichen Ortsamtsleiter bekommen würde. Und dann sagte sie, Mensch, das ist doch sicherlich auch was für dich, also von der Art her. Ich liebe es, mit Menschen und für Menschen zu arbeiten. Und ja, da habe ich gesagt, boah, das ist aber weit entfernt. Ich weiß gar nicht, was man da braucht und wer das werden kann. Und das ist dann so ein bisschen in der Schublade verschwunden.
Weil Sie ja keine Verwaltungserfahrung bis dahin mitgebracht haben.
Genau, ja. Ich bin jetzt nicht der typische Verwaltungsmensch, aber vielleicht auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, vielleicht nicht der typische Verwaltungsmensch zu sein.
Ja.
Und dann hat es tatsächlich Gespräche, als es ernst wurde, gegeben, ob ich mir das vorstellen könnte. Aus dem Beirat, aus dem Stadtteil heraus. Ja, und da habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen.
Ihr Kollege Gunnar Skolik, der letzte Woche hier gesessen hat, hat ja auch betont, dass aus seiner Sicht die Kommunikationsfähigkeit und die Kommunikationsbereitschaft eigentlich der entscheidende Faktor sind für diesen Job als Ortsamtsleiter.
Absolut. Das ist Grundlage, mit Menschen zu sprechen, zu diskutieren, sich auszutauschen, Informationen einzuholen, Informationen wiederzugeben, Beschlüsse umzusetzen, mit Menschen adressatengerecht umzugehen und sonst irgendwas. Das ist eine Grundlage für den Job. Also ein ruhiger und zurückhaltender Mensch sollte man dafür sicherlich nicht sein.
Das heißt aber, Sie mussten, wenn das Ortsamt damals auf eine hauptamtliche Führung umgestellt worden ist und das für Sie ja auch praktisch neu ist, das heißt, Sie mussten ja praktisch in beiden Bereichen Neuland betreten. Hat ja auch den Charme, dass Sie auf beiden Seiten die Entstehung mitgestalten konnten, ne?
Ja, absolut. Also es war natürlich unser Ortsamt ist eine kleine, niedliche Dienststelle, hat noch so den Flair der 60er, 70er Jahre gehabt. Ich habe dann wenigstens relativ schnell neue Möbel bekommen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es unser kleines Ortsamt und Rathaus steht ja auch außen dran. Ja. Man konnte ganz schnell viel von den Kolleginnen und Kollegen auch lernen und mitbekommen sozusagen. Es gibt ja Dinge, die sind fest vorgegeben, wie die ganze Prozedere zu machen sind und andere Dinge sind dann eben frei. Ich habe sicherlich den Vorteil gehabt, dass ich viele Menschen schon im Stadtteil kannte und kenne. Ich bin zwar gebürtiger Horner und wohne an der Grenze, aber durch den Hockeyclub und so unser soziales Mittelpunkt liegt eben im Stadtteil. Zwei meiner Kinder sind dort zur Schule gegangen. Wir haben sehr viele Freunde dort im Stadtteil. Also das heißt, ich kannte den Stadtteil vorher eben
auch. Ja, das heißt, Sie hatten auch schon zumindest ein beginnendes Netzwerk in dem Stadtteil.
Absolut, absolut. Ich war ja auch über den Bremer Hockey Club, wo ich vorher auch ehrenamtlich im Vorstand tätig war, wo ich zum Beispiel auch in einer Phase 0 für den Ausbau der Grundschule schon als Vereinsvertreter immer mit dabei war und hatte dann Einblick in diese Strukturen, in die Arbeit ein wenig. Und ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch aus meinen Jobs vorher sehr viele Kontakte auch in die Behörden. Das brauche ich Ihnen nicht sagen, Bremen ist klein. Da waren es nachher die gleichen Menschen, mit denen ich zu tun habe, habe ich dann wieder zu tun gehabt. Oder Menschen, mit denen ich da noch nicht zu tun habe, aber die ich jetzt beim Sportamt zum Beispiel aus anderen Zusammenhängen kenne oder so. Also ich hatte auch gute Kontakte in die Behörden schon.
Stimmt das Vorurteil, dass man sich als Ortsamtsleiter in Oberneuland bestenfalls mit Luxusproblemen auseinanderzusetzen hat?
Ja, das sagen immer sicherlich einige oder denken einige. Nein, das hat erstmal zwei Sachen. Also einmal sind es vielleicht manchmal Probleme, wo jemand anders sagen würde, was ist das denn für ein Problem? Aber es sind Dinge oder real existierende Probleme für die Menschen oder Anliegen, mit denen sie zu mir kommen oder zu uns kommen, zum Beirat, ins Ortsamt oder sowas. Und die Menschen haben das Recht, ernst genommen zu werden dann. So. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich auch real, also besondere Probleme, zum Beispiel zum Thema Infrastruktur. Wenn man den Stadtteil zum Beispiel sich anguckt, flächenmäßig sehr groß, sicherlich nicht so viele Einwohner wie andere, aber ich glaube, wir haben nur ein paar hundert Meter wirklich befestigte Rad- und Fußwege. So, und wenn man jetzt davon spricht, die Menschen sollen mehr Fahrrad fahren, Mobilitätswende oder sonst irgendwas, da sind wir noch weit dahinterher. Und da kämpfen die Menschen eben drum und wollen auch gehört und gesehen werden.
Das ist halt so. 14.000 Einwohner habe ich mal irgendwo gelesen. Ist natürlich kein Vergleich zu großen Einheiten, wie wenn man das Ortsamt Bremen-West nimmt irgendwie oder so, wo es dann in die 40.000er geht oder so. Das ist schon ein bisschen überschaubar. Hat Sie das auch gereizt, das so ein bisschen Bürgermeister im Dorf zu sein?
Ja, sicherlich ist das ein besonderer Reiz, besonderer Flair, eben die Menschen auch wiederzutreffen. Wie gesagt, das liegt natürlich auch daran, dass dann die Übergänge auch fließend sind. Wenn jetzt zum Beispiel Oldtimer-Fest ist, dann erwartet man mir, dass ich auch ein paar Begrüßungsworte da mache. Aber ich wäre sonst auch zu diesem Fest gegangen. Also da verschwimmt Job und Privatleben auch miteinander. Und es macht natürlich auch Spaß, die Menschen dann wiederzutreffen. So. Auf der anderen Seite ist es so, man kann nicht mehr ganz so privat irgendwo hingehen, weil irgendjemand kommt doch immer dann aus so einer Veranstaltung und hat ein Anliegen. Aber das gehört eben dazu, das ist vollkommen in Ordnung.
Ist das auch eine Größenordnung, wo sich Probleme leichter lösen lassen? Oder ist das eine Erfahrung, die Sie noch nicht gemacht haben?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, das Problem zum Beispiel der Infrastruktur ist und bleibt ja bestehen. Ja. Egal, ob da jetzt 15.000 oder 20.000 Menschen im Stadtteil, ich arbeite dann ja in Richtung Verwaltung. Ich muss die Beschlüsse oder soll die Beschlüsse des Beirates, die ja wiederum die Bürgerinnen und Bürger vertreten, umsetzen. Vielleicht kann man manchmal in andere Richtungen Dinge besser erklären auf dem kurzen Wege, weil man Menschen mal vielleicht schneller wiedersieht oder bitte dann, das vielleicht auch in einer Straße zu kommunizieren, warum vielleicht was nicht geht, was gewünscht ist. Das mag vielleicht sein.
Ja. Infrastruktur, an einer Stelle war zu lesen, dass zum Beispiel Sie bemängeln, dass es keine direkte Anbindung an die Innenstadt gibt mit dem ÖPNV.
Genau, das ist ein großes Anliegen des Beirates und der Menschen im Stadtteil, wo wir ja viel für kämpfen sozusagen. Ja. Es wird passend zu den Rad- und Fußwegen. Wir haben ja von Mobilitätswende und weniger Autoverkehr gesprochen. Wir kommen aber aus dem Stadtteil einfach schlecht in die Stadt. Das muss man sagen. Wir haben die Linien 33 und 34, aber die eine geht Richtung Seebertsbrück, muss man umsteigen, oder Richtung Horn in die 4 umzusteigen. Das wird zu Randzeiten dann auch immer schwieriger. Wir haben sicherlich den Bahnhof, der jetzt auch ausgebaut worden ist, das ist alles fein, aber wir haben trotzdem nur die Stundentaktung, außer am Morgen. Da gibt es einmal so eine Phase, wo eine Halbstundentaktung ist. Der ist eigentlich grundsätzlich gut, aber ich wollte gestern zum Beispiel auch kurz in die Stadt, dann war der wieder 20 Minuten zu spät. Und das fehlt einfach, die Direktanbindung. Und im Verkehrsentwicklungsplan ist das zwar mal vorgesehen, dass ja, im Rahmen dieser Angebotsoffensive, wie das so generell so schön heißt, aber Sie wissen ja auch und alle wissen um das Minus in der BSAG, das ist jetzt zurückgestellt. Und das ist einfach bedauerlich für den Stadtteil. Wir haben die Randlagernummer und wir bleiben erstmal an der Randlage, was den ÖPNV
angeht. Hier ist ja in manchen Fällen sicherlich auch ein Vorteil, sich in der Randlage zu befinden, irgendwie was die Bevölkerungsstruktur angeht und was die Ruhe angeht teilweise. Ja. Aber so 10-Minuten-Takt oder 15-Minuten-Takt, da sind Sie dann weit von weg, ne?
Ja, wäre wunderbar. Gut, bei Metronom oder welcher Anbieter das immer wird. Metronom hat jetzt erstmal gekündigt, aber jedenfalls den Bahnnahverkehr soll es ja perspektivisch geben, wenn die Haltepunkte im Achterdiek und im Achterkamp in Horn gebaut werden. Das ist eine Aussicht, aber im Büropark Oberneuland ist jetzt ein Mobilitätshaus, was so angepriesen worden ist, ja gebaut worden. Ideal geeignet, um auch Park and Ride auch für Auswärtige zu machen, aber die Linie 31 fährt von Horn bis in Büropark und wieder zurück und es gibt immer noch keine direkte Anbindung. Also ist das auch absolut für ein Park and Ride Haus sozusagen.
Ja, weil es hilft ja nicht wirklich, wenn ich im Büropark Oberneuland bin, der glaube ich heute ein hauptsächlich ein Wohngebiet ist, ne?
Ja.
Aber der Name hat sich gehalten, habe ich festgestellt.
Er hat sich gehalten, das ist auch grundsätzlich in Ordnung sozusagen, das ist so definiert. Das ist eben einfach dann schade, zumal es ja wie gesagt Verkehrsentwicklungsplan drinstehen.
Aber dann ist ja eigentlich auch Horn-Lehe nicht unbedingt zwingend mein erstes Ziel, sondern dann würde ja der Hauptverkehrsstrom eigentlich eher in Richtung Fahr- und Innenstadt gehen.
Genau. Eine Forderung war auch mal die Linie 31, dass sie bis in die Fahr fährt. Das hätten die Fahrer auch gerne gesehen, so eine Querverbindung sozusagen. Und natürlich einfach idealerweise vom Bahnhof um Neuland Expressbus mit Halt im Büropark, vielleicht noch ein, zwei Haltestellen unterwegs direkt in die Stadt. Würde super angenommen werden, sagt die Bevölkerung, sagen wir alle, fordert der Beirat, aber die Finanzen geben es leider gerade nicht her anscheinend.
Das heißt, da müssen Sie Ihre Verbindung zur Verwaltung nochmal ausspielen lassen.
Ja, das ist aber Politik ganz weit oben. Das ist ja eine Prioritätensetzung. Wir wissen ja um die knappen Finanzmittel, aber da müssen die Prioritäten gesetzt werden. Und muss man vielleicht eben auch schauen, ob man dann einmal mal so einen Stadtteil in Randlage, in schöner Randlage, begünstigt und dann auch mal Finanzmittel dort freigibt.
Ich habe mir so ein paar einzelne Themenfelder rausgeschrieben, die in den vergangenen Jahren immer wieder Inhalt der Berichterstattung war, auch beim Weserkurier und auch im Stadtteilkurier. Aber vielleicht mal andersrum. Welche Probleme wollen Sie in diesem Jahr lösen? Oder welches sind die Hauptprobleme, die Sie in diesem Jahr beschäftigen?
Also es ist und bleibt Straßenzustände und Verkehrswege, gar keine Frage.
Oberneulander Landstraße, genau. Ist immer wieder erwähnt, sei in einem ganz schlechten Zustand.
Ja, also schlecht ist noch untertrieben, es ist ein katastrophalen Zustand. Und da haben wir immer Sorge, dass das falsch betrachtet wird. Also in Randlage, so eine Landstraße, die da irgendwo fährt, das ist eine wichtige Wegeverbindung innerhalb des Stadtteils und auch von Borgfeld-Lilienthal Richtung Osterholz wird es viel genutzt. Ja. Dort ist ÖPNV belegt, Busverkehre in einem katastrophalen Zustand. Und selbst das ASV hat zugegeben mal, dass das dieser ursprüngliche Aufbau der Straße gar nicht für Schwerlastverkehre oder sowas geeignet. Das ist eine alte Dorfstraße. Wir haben in die eine Richtung ist es eine Schulwegung für ein Gymnasium und in die andere Richtung für eine Grundschule. Und ich kann Eltern verstehen, die sagen, wir schicken unsere Kinder nicht mit dem Fahrrad da lang.
Und das wird ja auch für den Gewerbeverkehr genutzt. Und da sind ja auch Gewerbebetriebe, die da Anlieger sind und dergleichen.
Ja. Also deswegen ist es sehr bedauerlich, dass wir da keine Lösung finden. Wir wissen, dass es eine Mammutaufgabe ist, gar keine Frage. Aber wir können nicht von Sicherheit und Verkehrswende sprechen, wenn wir nicht wenigstens auch in so einer Hauptverkehrswegung was machen. Das ist bedauerlich, ja.
Wie lange sind Sie da schon dran?
Naja, der Beirat ist schon, es gab 2013 eine Zukunftswerkstatt, damals noch unter Senator Lohse in Oberneuland. Da gibt es auch ein tolles Handout. Da ist das schon benannt worden als großes Problematik oder als großes Ziel der Bürgerinnen und Bürger. Das sind jetzt 11 Jahre. Ich mag nicht zu vermuten, wie lange es noch dauern wird sozusagen. Wissen, dass das ein Mammutprojekt ist, ja, aber wir müssen irgendwann noch anfangen. Da sind jetzt auch Grundstückstreifen, sind auch genügend angekauft worden. Das ist ja im Bebauungsplan auch hinterlegt, dass das auch verbreitert werden kann. Nur so kann es nicht weitergehen.
So, dass dann auch nebenan lang. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass Sie Fahrradfahrer sind und mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Ja.
Da muss man auf der Fahrbahn fahren. Mit dem engen Straßenraum, der da ist, das wird das ab und zu mal gefährlich?
Ja, das ist immer gefährlich, weil der Zustand eben so schlecht ist, dass ich auch noch nicht mehr vernünftig am Rand fahren kann, wegen abgesenkten Gullis und sonst irgendwas. Und Sie müssen mal morgens um 15:45 oder, ich sag mal, wann die Schule jetzt der Hauptschlusszeit hat, um 13 Uhr oder 13.30 Uhr dabei hinfahren, dass da ein Gewusel ist oder sonst irgendwas. Erstaunlich, dass da immer, sagt man so schön, noch nicht mehr passiert ist.
Ja, das ist eine der Aufgaben, die Sie sich für dieses Jahr gestellt haben. Bebauung Mühlenfeld. Das ist eines der Themen, die in der Vergangenheit immer mal wieder hochgekocht sind.
Ja, genau.
Was ist da jetzt Stand?
Da ist jetzt Stand, dass der Bebauungsplan ja nun beschlossen ist, dass es jetzt zum Erschließungsvertrag kommen soll zwischen dem Investor oder der Investorin und der Stadt, also jetzt Ausbau der Straßen und sonst irgendwas. Und dann geht es über die Bebauung. Das ist jetzt von unserer Seite im Moment nicht viel zu begleiten. Das, was jetzt ansteht am Dienstag auf der Beiratssitzung, ist die Benennung der Straßen. Das obliegt ja nach Beirätegesetz den Beiräten, die sie beschließen können, die Straßennamen, die Begleitung jetzt nochmal für den Grünstreifen und dann den Ausbau des Spielplatzes, dass da der Beirat und auch der Jugendbeirat ordentlich beteiligt werden in der Gestaltung. Das ist jetzt für dieses Gebiet eine wichtige Aufgabe in den nächsten Monaten.
Vielleicht können wir den Ortsunkundigen noch mal einmal sagen, wie groß ist dieses? Das ist das Wohngebiet rings, deshalb heißt es Mühlenfeld. Es ist rings um die Oberneulander Mühle.
Ne? Genau, im Vorfeld. Ich kann jetzt die Größe nicht, ehrlich gesagt, nicht genau beziffern. Das ist dieses freie Feld, was früher Acker, Blumenfeld und genau war.
Und von wie vielen Wohneinheiten gehen wir da aus?
300.
300 Wohneinheiten.
200, Entschuldigung. 200 Wohneinheiten, ja. Mit Reihenhaus, Doppelhaus. Und mehr Familienhausbebauung.
So, dass Sie davon ausgehen, dass das überwiegend ein Angebot sein wird, was Familien nutzen werden?
Genau, es wird sicherlich gemischt sein. Wir hoffen ja, dass dann doch eine gemischte Altersstruktur ist, dass vielleicht in den etwas diskutierten Mehrfamilienhäuser, die vorne an der Rockwinkler Landstraße sind, dann vielleicht auch ältere Menschen einziehen können, die im Stadtteil vielleicht verbleiben möchten. Das ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes sozusagen. Ich gehe davon aus, dass in der Reihenhausbebauung und Doppelhausbebauung sicherlich eher Familien sich ansiedeln werden, ja.
Das geht aber voran, auch angesichts der Preissteigerung im Bau und der Tatsache, dass reihenweise Projekte auch auf den Prüfstand.
Ich sag mal, das müssen Sie jetzt tatsächlich die Investoren fragen sozusagen.
Ja.
Also das ist ja außerhalb unseres Sachstandes sozusagen, unserer Kenntnisnahme, wie da die Planungen sind, die Bauanträge, ob die jetzt auf die Bauanträge noch warten oder so, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wie da die...
Das heißt, wenn wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft gucken, birgt das zumindest die Chance, dass Sie dann nicht mehr 14.000 Oberneulander haben, sondern dass es dann 14.600 sind oder so?
Ja, absolut. Das ist ja gerade bei uns eine Entwicklung. Auch im Stadtentwicklungsplan Wohnen wird ja dem Stadtteil prognostiziert, dass wir wachsende Bevölkerungszahlen haben, auch im jüngeren Bereich. Wir sind ja grundsätzlich immer noch durchschnittlich ein sehr alter Stadtteil von der vom Durchschnittsalter her. Aber es gibt eben große Areale, muss man sagen, wo früher ein Einfamilienhaus irgendwie auf 4.000 Quadratmeter standen, das jetzt aufgeteilt wird, wo 3 Einfamilienhäuser raufkommen. Wir haben beispielhaft ein Gebiet, das war ein altes Landgut. Da sind jetzt 6 Doppelhaushälften drauf. Also dann kann man das ja hochrechnen, wenn diese Lückenbebauung oder wo alte Gebäude abgerissen werden, wird seltenst 1:1 so wieder gebaut.
Es gibt ja sogar diese Grundstücke, die innerstädtisch bestenfalls als Park durchgehen würden. Ne? Das sind ja teilweise wirklich enorme Anwesen, die da.
Da haben wir jetzt natürlich eine Entwicklung hin zur kleineren Bebauung, zur Stückelung. Ja, absolut. Nicht nur für das Mühlenfeld, sondern überall sozusagen.
Mühlenfeld ist aber das größte Projekt.
Genau, das ist im Moment das größte Projekt, was ansteht. Wir haben noch eine Rockwinkler Landstraße. Kurz vor der Autobahnbrücke werden jetzt 13 Reihenhäuser gebaut. Aber das gab der B-Plan her. Das war jetzt kein größeres Projekt, wo irgendwie der B-Plan geändert werden musste. Das macht jetzt ein Investor dort. Genau. Aber deswegen haben wir immer so unsere Stückchen, die nach und nach gebaut werden.
Da hat es ja massive Proteste doch auch gegeben. Ja. Sind die Oberneulander ein streitbares Völkchen?
Naja, sie sind sehr sensibel mit ihrem Stadtteil. Natürlich was Grün, was Aussehen, was den dörflichen Charakter anbelangt sozusagen. Deswegen nicht streitbar, sondern sie passen sehr auf ihren Stadtteil halt auf. Das kann ich nachvollziehen einerseits. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Verantwortung im Wohnungsbau auch dabei zu sein. Ja, da muss man sicherlich ein gutes Mittelmaß
finden. Eine gesamtstädtische Verantwortung, auch Flächen bereitzustellen.
Genau, aber auch muss die Stadt eben auch eine Verantwortung haben, einen Stadtteilcharakter nicht zu sehr zu zerstückeln sozusagen. Das kann ich auch verstehen. Ja.
Hat das in Oberneuland noch richtig dörfliche Strukturen, was das Vereinswesen und was das Gemeinschaftsleben angeht? Oder ist das städtisch?
Ich sag mal so beides. Dörflichen Charakter haben wir natürlich grundsätzlich. Das ist einfach ja schon dem geschuldet, wenn ich mit dem Fahrrad 3 Meter fahre, bin ich auf dem Deich. Wir haben auch sehr viel Landwirtschaft, die prägt uns ja auch, ganz wichtig sogar.
Kann man ja jedem mal empfehlen, dass wenn man mal so ruhige 2 Stunden verbringen will, dass man sich einfach mal aufs Fahrrad setzt und da hinten mal den Deich.
Ja, wobei das Problem ist, wenn ich das sonntags nachmittags mache bei schönem Wetter, dann ist das nicht ganz so ruhig. Dann ist man nicht ganz alleine dort vor Ort.
Wenn man in der Woche mal einen freien Tag
hat. Ja, genau, dann sollte man das mal vielleicht genießen. Gar keine Frage. Ja, Vereinsleben haben wir absolut, natürlich. Wir haben den Bürgerverein, wir haben viele andere Vereine, Sportvereine. Die Probleme, die haben aber viele Vereine, dass natürlich Strukturen auch da bröckeln sozusagen.
Ja, was Mitgliederzahlen angeht.
Genau, viele Ältere, die sehr, sehr engagiert waren aus der Historie raus. Ja. Wir haben ein tolles Archiv bei uns oben im Ortsamt. Die suchen natürlich auch gerne Menschen, die sich weiter dafür engagieren. Und das ist natürlich schwieriger oder wird schwieriger, aber das obliegt, glaube ich, nicht nur jetzt speziell für Oberneuland, das haben alle Vereine in Bremen das Problem. Und liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir natürlich auch neue Menschen haben, die dazukommen, die vielleicht froh sind, dann in Oberneuland leben zu dürfen oder sich freuen, aber vielleicht nicht mehr ganz die ursprüngliche Verbundenheit mit dem Stadtteil haben oder die muss erst dann wachsen.
Die dann auch städtischer orientiert sind.
Vielleicht, genau, ja.
Die dann nicht in Männergesangverein und nicht in Schützenverein gehen.
Vielleicht, ja.
Sind Sie da überall Mitglied?
Ja, im Bürgerverein bin ich natürlich Mitglied. Ich bin ja per se, weil meine Kinder da auch Hockey spielen, im Bremer Hockeyclub Mitglied. Ja, gar keine Frage. Ich gehe auch gerne, wenn es passt. Wir haben auch eine tolle freiwillige Feuerwehr. Gehe ich auch gerne zu den Veranstaltungen mal hin, wenn es irgendwelche Eröffnungen oder Jubilare gibt oder sonst irgendwas. Ja, das passt gerne.
Die ja dann auch alle eine vernünftige und wertvolle Aufgabe erfüllen für den Stadtteil, ne?
Ja, absolut. Das wird ja immer so ein bisschen unterschätzt. Also ich will nicht dieses Zitat eines ehemaligen Bürgermeisters zitieren und zu sehr strapazieren, der gesagt hat, er sieht das als Problemstadtteil, weil Oberneuland so wenig abgibt. Ja. Das kann ich aber nur ganz hundertprozentig anders sehen, weil wir ganz, ganz viele Menschen haben im Stadtteil, die sich ehrenamtlich ganz doll engagieren. Viel im Hintergrund, das ist ein bisschen hanseatisch, ja, tu Gutes und
nicht drüber schnacken.
Nicht so viel drüber reden, die sich in Kunst, Kultur und vielen Dingen engagieren, auch in sozialen Projekten mit Stiftungen und sonst irgendwas. Und zwar neben ihrem normalen Job, also selbst Beiratsmitglieder, die viel arbeiten, machen ja dann noch die Beiratsarbeit, sind dann im Bürgerverein tätig, sind in Stiftungen tätig.
Achso, da gründet der Oberneulander, weil er gut situiert ist, gerne mal eine Stiftung dann.
Ja, das kann man jetzt so oder so sehen, aber es gibt auch welche, die da wirklich sehr, sehr viel Gutes tun. Ja. Und natürlich auch mit Spenden und so. Deswegen ist es immer ein bisschen ärgerlich, dass das dann manchmal klischeehaft gedacht wird. Und am meisten habe ich mich mal geärgert über eine Äußerung eines ehemaligen Kollegen auf Facebook, der gesagt hat, da ging es um die Ausbildungsabgabe, wenn da so gesagt wird, ja, der emsig-hämmerige Unternehmersohn soll sich nicht so anstellen, wenn er da ein bisschen weniger Taschengeld hat mit so einer Ausbildungsabgabe. Ja. Das ist dann zu klischeehaft gedacht und das mag ich nicht, weil das machen wir, will keinen Stadtteil von sich haben und das stimmt eben nicht. Wir haben viele Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten und auch viel Steuern aufbringen, das muss man sagen. Und sich eben auch viel für den Stadtteil und auch die Stadt engagieren.
Es hat aber aufgrund der Struktur natürlich auch Vorteile, ne? Also was die Bildungsabschlüsse angeht, was Wahlverhalten angeht und all solche Sachen. Das sind ja Sachen, die nicht von der Hand zu weisen. Dass es diese Ungleichgewichtung in Bremen gibt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Eigentlich.
Nein, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen sozusagen. Aber ich möchte trotzdem immer dafür arbeiten, dass das ja richtig betrachtet wird und auch richtig beschrieben wird. Ich sage ja auch nicht, oder andere sagen ja auch nicht, deren Stadtteil ist so und so gut oder schlecht oder sonst irgendwas. Also das ist nicht richtig, das macht man nicht.
Ein weiteres Thema, was ich immer noch gefunden habe, was auch für negative Schlagzeilen gesorgt hat in den vergangenen Jahren, waren die Unfälle am Achterdieksee.
Ja.
Warum das so ist, ist ja weitgehend geklärt. Es gibt ja jetzt auch diese Schilder. Jetzt geht die Badesaison demnächst wieder los. Wenn es jetzt mal aufhört, ein bisschen zu regnen und kontinuierlich mal ein bisschen die Sonne scheint, dann gehen die Leute wieder schwimmen. Warum ist der Achterdieksee so gefährlich?
Nein, der Achterdieksee ist nicht gefährlicher als andere Seen, sondern das ist einfach eine statistische Häufung gewesen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel keine Unfälle gehabt.
Ja.
Dafür war es, glaube ich, am Mahndorfer See gab es 2 Unfälle, wenn man das betrachtet.
Ja.
Dass es zu seiner Zeit tatsächlich zu diesen 2 oder beziehungsweise 3 tödlichen Unfällen gekommen ist, sagt auch die DLRG, dass es einfach eine statistische Häufung ist. Aber das hat nichts mit der grundsätzlichen Gefährlichkeit zu tun des Achterdieksee, sondern die Seen, die als Baggerseen damals seinerzeit für den Autobahnbau genutzt worden sind, haben eben teilweise diese Abbruchstellen, ja, die sicherlich von jungen Menschen vielleicht so ein bisschen jugendlichen Überschwang dann auch falsch eingeschätzt werden. Dann reichen vielleicht die Schwimmkünste nicht ganz aus. Und dann ist das ganz, ganz tragisch, was da passiert ist. So. Ja, aber man hat jetzt natürlich Schilder nochmal extra aufgestellt. Und ich kann nur.
Da gibt es richtig Schilder, die auch auf diese Abbruchkante hinweisen.
Die dann auch im Wasser stehen sozusagen, genau. Aber jetzt, dass der Achterdieksee besonders gefährlich ist, ist, wenn man über einen längeren Zeitraum schaut, nicht der Fall. Ist genauso gefährlich wie jeder Baggersee, der diese Abbruchkante
hat. Ja, ist das Magnet? Sind da viele Leute im Sommer? Ist das voll?
Das ist sehr voll am Achterdieksee. Liegt natürlich auch der Nähe über der Autobahn zur Fahr- und Blockdiek.
Ja.
Für Menschen, die jetzt kaum Balkon haben oder keinen Garten oder sonst irgendwas, ist natürlich eben die gute Gelegenheit, rauszukommen, muss man einfach sagen. Also es wird zum größten Teil aus diesen Stadtteilen kommen die Menschen. Die sind natürlich froh, sowas vor der Haustür zu haben. Ja, auch mit Grillen und viele Familien und sonst irgendwas. Ist ja sehr, sehr belebt. Wunderbar.
Da sollte ja dann diese, oder da gab es mehrere Jahre auch diesen Plan mit dieser Wakeboard-Anlage, was dann so versandet ist. Daraus ist gar nichts geworden.
Nein, das ist nichts so geworden. Der seinerzeit der das initiieren wollte und initiiert hat, ist ja auch im Eutersee und macht viele andere Projekte. Wir haben ihn einfach dann lange nicht mehr gesehen und ich glaube, der hat sich dann anders orientiert. Ja, das war mal so ein guter Blitzgedanke und eine gute Idee, aber ja, wir haben ihn lange nicht mehr gesehen.
Die LRG ist die vor Ort. Und
ja, die DLG hat wie an allen Standorten natürlich Probleme in der Besetzung. Das ist ein Ehrenamt. Ja, die sitzen ehrenamtlich da vor Ort. Das war ja mal auch so ein falscher Vorwurf. Ja, die DLG-Station war nicht besetzt, aber verlangen Sie mal von Ehrenamtlichen, dass die jetzt montagsabends um 18 Uhr dann noch Dienst tun sozusagen. Ich habe mal mit dem Leiter da mal gesprochen, dass sie natürlich versuchen, so gut es geht, die Station zu besetzen. Das tun sie auch, gerade wenn Wochenends und gutes Wetter ist. Aber das ist eben auch eine schwierige Aufgabe. Sind wir wieder beim Thema Vereinsleben, Engagement, Ehrenamt.
Ja. So. Ja. Und das ist da rein auf Freiwilligkeit. Da kann man im Grunde genommen nur froh sein, wenn sie es dann machen.
Absolut, das muss man honorieren. Und wenn dann ich auf Facebook so einen Satz lese, warum war die DLRG nicht vor Ort, dann geht mir wirklich die Hutschnur hoch. Dann sollen die da hinkommen und sich da hinsetzen und aufpassen.
Okay. Haben wir irgendwas vergessen für Oberneuland?
Ja, bei uns ist ja natürlich jetzt gerade eine aktuelle besondere Lage dahin zu kommen. Das war das Hochwasser, das muss man ganz klar so ansprechen.
Ja.
In der Berichterstattung war ja zu Recht auch, es ging ja ein bisschen in die Tagesschau, die Bereiche Timmersloh, Lilienthal, Borgfeld.
Genau, das war ein bisschen nördlich von Ihnen, ne?
Genau, die ja auch aktuell davon tatsächlich betroffen waren, weil ja Häuser unter Wasser standen, die allerdings ja auch vor Deichs stehen, also was Überflutungsgebiet ist. Und wo sicherlich vielleicht auch andere Gefahren bestanden und ja, die auch ohne Strom waren, das war sicherlich eine dramatische Situation. Was das große Problem jetzt für Oberneuland ist, das ist nicht das Hochwasser an sich in der Höhe, sondern jetzt die Dauer.
Ja.
Und das entstehen gerade große Schäden für die Landwirtschaft. Wir kennen in Oberneuland schon immer Hochwasser.
Ja.
Und wenn das nach 3-4 Wochen wieder abfließt, dann ist das so in der Natur mit verbunden. Dann können die Wiesen wieder doch wachsen, dann können die Landwirte sehen und irgendwann auch die Tiere wieder auf die Weide bringen, Weidetierhaltung und sonst irgendwas, was ja tolle Sache ist, aber jetzt stand bis Anfang Mitte Mai stand ja teilweise das Wasser noch auf den Wiesen, es konnte nicht bewirtschaftet werden.
Die waren sehr feucht und die Landwirte konnten einfach mit ihren schweren Geräten nicht auf die...
Oder gar nicht, weil noch viel Wasser stand. Und das war dann auch so vollgesogen, dass jeder Regenschauer, ja, wieder von den Oberligern, wenn das Wasser kommt, so Hellwege, Rotenburg,
jetzt hat es ja wieder geregnet.
Genau, kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen. Heute ist eine Deputationssitzung zu dem Thema. Ja. Und da fordern die Landwirte eben eine bessere Bewirtschaftung der Wümme sozusagen. Früher wurde mehr ausgebaggert. Ich will das fachlich gar nicht so beurteilen, aber dass das Abflussverhalten nicht mehr das ist, was es vor 20 oder 30 Jahren mal war. Und da muss man vielleicht mal gucken, wie die Bewirtschaftung der Wümme versus Naturschutz ist, weil es geht jetzt ja auch so weit, wir haben sehr engagierte Landwirte, die auch bei vielen Naturschutzprojekten, Gelegeschutzprogrammen mit Nordwestnatur mitmachen oder sonst irgendwas. Nur wenn sie jetzt ihre wirtschaftliche Grundlage gefährdet sehen wegen Naturschutz und weil das Wasser nicht abfließen kann, dann sind sie vielleicht irgendwann auch weniger bereit, freiwillige Dinge mitzumachen. Da geht es ja um Existenzen, da geht es um richtig Geld.
Mhm. Und die kommen dann zu Ihnen?
Also ist auch Thema bei uns in den Ausschüssen gewesen, ja klar, in der Beiratssitzung. Fordern natürlich dann Unterstützung, die sie auch bekommen, inhaltlich gedanklich. Aber wie gesagt, das ist heute jetzt Deputationssitzung. Das ist jetzt auf Landespolitikebene auch Landwirtschaftsverbände und Naturschutzverbände. Politik ist ja jetzt gefragt.
Und da sind richtig Landwirte dabei, die sagen so, ich kann in diesem Jahr mit diesen Flächen nichts vernünftig anfangen.
Genau.
Weil ich konnte da bisher nicht vernünftig drauf arbeiten.
Genau, oder ich habe gesät oder die Saat ist dann hin, muss nochmal neu gesät werden, muss neu eingekauft werden. Die Tiere können ja später auf die Wiese oder wird ja teilweise zweimal gemäht, dann für Heu oder Silo oder sonst irgendwas. Dann kann aber nur einmal gemäht werden. Da geht es richtig um Zehntausende von Euro. Da geht es nicht mal sagen, oh, geht diesmal nicht, sondern ja, also die haben jetzt auch anwaltlich, war ja heute auch ein großer Artikel bei Ihnen, anwaltliche Hilfe, die entstellen jetzt auch Gutachten über die Schäden sozusagen. Und da geht es, wichtig ist eben, dass Maßnahmen ergriffen werden, auch mal im Sinne, dass die Landwirte gehört werden. Es geht jetzt gar nicht, dass sie sofort sagen, wir müssen jetzt für dieses Jahr pro Landwirt 5.000 Euro Entschädigung bekommen, sondern dass sowas eben nicht wieder passiert. Das ist eben neu, dieses lange stehende Wasser. Man schiebt es eben darauf, dass in Borgfeld eben so ein Trichter entsteht, dass die Wümme nicht mehr tief genug ist, versandet ist, dass zu viel Gestrüpp an der Seite ist, dass das Wasser eben nicht abfließen kann. Weil als wir Hochwasser haben, ist ja teilweise im Blockland auf der anderen Seite kein Hochwasser gewesen.
Und die Zahl der Starkregenfälle und die Zahl der Überflutungsereignisse jetzt nicht bezogen auf Ihr Ortsamtsgebiet und noch nicht bezogen auf Lienthal, sondern jetzt mal Gesamtdeutschland gesehen, deutet sich ja an, dass es eher zunehmen wird, ne?
Genau, die Wahrscheinlichkeiten steigern ja und es gibt ja immer diese berichtliche ein 20-jähriges, 50-jähriges oder 100-jähriges Hochwasser. Ja.
Und das dann schwillt den Bürgern schon der Kampf, wenn alle zwei Jahre das 100-jährige Hochwasser ein.
So ungefähr, ja, die Wahrscheinlichkeit bleibt ja trotzdem, dass es wiederkommen kann. Ja. Das waren sicherlich besondere Parameter ab letztes Jahr November, Dezember, ganz klar, die kann man ja auch beziffern, aber jetzt müssen eben neue hydrologische Gutachten gemacht werden, um mal zu schauen, wie kann man das noch besser vorhersagen. Ja. Und wir haben eine tolle Landwirtschaft in Bremen noch, also nicht mehr so viele Flächen. Ja, Bremen ist klein, aber jetzt in Oberneuland, unsere 12, 13 Landwirte, die machen eine tolle Arbeit da mit Weidetierhaltung. Wir haben Biobetriebe, sowas, die sich wirklich da auch engagieren, eine nachhaltige Landwirtschaft zu machen. Und denen muss dann einfach Gehör gegeben werden, denen muss geholfen werden.
Ne? Und da plädieren Sie dafür, das ernst zu nehmen und mit denen ins Gespräch zu kommen?
Absolut.
Wenn Sie Feierabend machen, haben Sie da einen Lieblingsplatz im Stadtteil?
Ja, ich bin natürlich ein norddeutsch Deichkind. Eine Fahrt über den Deich ist immer gut. Ja. Ich freue mich auch mal, wenn ich Termine habe oder wo ich hin muss, wo ich mit dem Fahrrad dann nochmal Deich fahren darf.
Das ist immer noch ohne E-Bike, mit einem richtig...
Im Moment noch mit normalem Fahrrad.
Ja. Manuell kann man ja nicht sagen, aber mit reiner Körperkraft.
Mit reiner Muskelkraft, genau. Tretenderweise, genau, mit Helm. Ja, da haben wir meine Frau und ich jetzt seit... 2 Jahren haben wir gesagt, das ist inkonsequent, wenn wir ein bisschen schneller fahren, auch mit dem normalen Fahrrad, wissen, was da eigentlich passieren kann. Und natürlich auch mit der Zunahme der Verkehre.
Ja. Und Vorbildfunktion den eigenen Kindern gegenüber.
Ja, einem 18-jährigen Sohn das so beizubringen, ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Da muss er die Entscheidung selber treffen. Das ist schwierig, das ist natürlich auch sau uncool, gar keine Frage. Aber nein, das ist in Ordnung. Wir waren Vorbild für unsere Eltern, also sozusagen, die dann auch angefangen haben, wo ich sagte, Mensch, wäre auch schön, wenn ihr mal einen Helm tragt. Und das machen meine Eltern zum Beispiel jetzt auch, wo sie sich lange gewehrt haben, aber jetzt machen sie es auch.
Dann wirkt das in die Richtung.
Genau.
Alles klar. Dann danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für Ihr Ohr und ja, vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.